Geschwister, ich habe eine Vorgabe, ich darf nur 20 Minuten oder so. Und da ich gerne gehorsam bin, weil ich nämlich euch so lieb habe, dass ich nochmal wiederkommen möchte, versuche ich eine Kurzfassung, und wer dann die Langfassung hören will, muss sich dann das Tape von der nächsten Predigt anhören. Also hier ist der Extrakt. Wow, das ist ja der Hammer. Ich sehe, dass ihr intelligente Menschen seid, denn ihr seid heute Morgen in die Versammlung der Heiligen gekommen. Ihr seid nicht so töricht, dass ihr denkt, dass ein Fernseher Salbung verbreitet, aber da, wo zwei oder drei in dem Namen des Herrn zusammen sind, da hat er ja versprochen, dass er da ist. Und deshalb freue ich mich, dass ihr die Versammlung der Heiligen habt. Und weil ihr so klug seid, habe ich mal eine Frage. Wer von euch meint, er könnte noch ein bisschen mehr Gnade in seinem Leben verkraften? Siehst du? Deshalb bist du gut hier heute Morgen. Sag deinem Nachbarn, du bist klug, dass du heute Morgen hergekommen bist. Ich will über Gnade sprechen, das mache ich sehr gerne. Ist auch ein Thema, mit dem ich durch die Lande reise. Viele Christen wissen gar nicht den Unterschied zwischen Barmherzigkeit und Gnade. Ich definiere das nochmal, ich fand die Definition einfach klasse. Barmherzigkeit bedeutet, wir bekommen nicht, was wir eigentlich verdient hätten. Nämlich Strafe für all den Mist, den wir gebaut haben. Ist außer mir irgendjemand im Saal, der schon mal was falsch gemacht hat? Doch. Also dann weißt du, wie toll die Barmherzigkeit Gottes ist, dass er uns vergibt. Wir bekommen nicht die Strafe, richtig? Und Gnade ist, dass wir Sachen bekommen, die wir nicht verdient haben. Also Barmherzigkeit, wir bekommen nicht, was wir verdient haben. Gnade ist, wir bekommen, was wir nie verdienen können. Jetzt habe ich ja gefragt, wer von euch könnte noch ein bisschen Gnade verkraften? Das ist natürlich jetzt ein Widerspruch in sich selbst. Weil wenn ich jetzt sage, wir könnten irgendwas tun, um mehr Gnade in unser Leben zu bekommen, das ist ja ein Widerspruch in sich selbst. Wir können ja nichts machen, weil wenn wir etwas dafür tun könnten, wäre es ja ein Verdienst. Also was ist jetzt? Kismet, wir können sowieso nichts machen. Entweder ist Gott gnädig, oder bin ich gnädig. Das kennen wir aus einer anderen Religion. Wir haben ein Buch von unserem Gott, ein lebendiges Wort. Und wenn man da reinschaut, kann man tatsächlich etwas entdecken, was wir tun können oder was für eine Haltung wir haben könnten, um Gnade zu erhöhen in unserem Leben. Ich hoffe, ich habe euch neugierig gemacht. Ihr wollt ja mehr Gnade, sind wir uns ja einig. Seid ihr bereit? Habt ihr alle was zu schreiben rausgeholt, Handys angeschaltet, alles was so nötig ist, Gehirn offen, Herz auf, keine Ablenkung jetzt? Seid ihr offen? Die Zahl für Gnade in der Heiligen Schrift ist 5. Gib mir die 5, heißt gib mir Gnade. Amen? So, also habe ich 5 Punkte, kriegt keinen Schreck. 5 Punkte, nicht 3 wie ein Evangelikaler, ich habe 5. Aber however. Und ich hoffe, euch damit zu dienen. Ich habe nachgeguckt und fand also tatsächlich Verse, die uns Gnade geben können. Fangen wir mal an. 1. Petrus 5, Vers 5 und 6. Dort steht geschrieben, ebenso ihr Jüngeren ordnet euch den Ältesten unter. Ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut bekleiden. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er. Halleluja, hat schon mal einer Bibel, ach das ist ja da. Ah, ich habe schon gedacht, hier hätte einer mal Bibel gelesen jetzt, aber... So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Geschwister, ganz wichtig, er steht nicht geschrieben, werdet gedemütigt. Es gab eine Zeit in der Kirchengeschichte, wo das Zerbrechen des Rückgrats irgendein Teil der Jüngerschaft war. Was das helfen soll, ist mir schleierhaft. Du kannst niemanden weiterbringen, indem du ihn demütigst. Weil dann ist irgendwas in uns Menschen, was sagt, warte mal, wenn ich groß bin, dann kriegst du es aber wieder. So Demut, die erzwungen ist, erzeugt fast immer Schmerzen, Rebellion und eine Anti-Haltung. Deshalb glaube ich von ganzem Herzen, wirklich in die Tiefe meines Seins hinein, Demut kann nur eine freiwillige Herzensentscheidung sein. Nur ich selber kann mich entscheiden dafür, mich zu demütigen. Weil alles andere, was sonst da hinten rauskommt, hat mit Demut gar nichts zu tun. Es gibt so viele falsche Formen von Demut auch im Leib Christi, dass einem schlecht werden kann. Da gibt es also diese ganz Demütigen, die sagen, oh, ich bin nichts, ich habe nichts, ich kann nichts und die andere Hälfte hat man mir geklaut. Und Und die sagen, oh ja, alle werden immer gesegnet, nur ich werde nicht gesegnet. Warte mal, wenn Armando Siebert nächste Woche hier ist, kann sein, dass der hier eine Weissagung loslässt. Das kann bei Armando manchmal so sein. Und da gibt es Kandidaten in der Gemeinde, ich hoffe nicht bei euch, die sagen, ja, der und die, die kriegen immer eine Weissagung, nur ich nicht. Ey, so besonders bist du nun auch nicht, dass du der einzige Mensch bist auf der Erde, den Gott nicht segnet, denn er lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Und wenn du denkst, du bist so besonders, dass du die einzige Person bist, die nicht gesegnet wirst, das ist ganz schön arrogant. Aber sieht so demütig aus. Sieht so demütig aus. Nein, das ist nicht der Fall. Jesus liebt alle Menschen. Sag mal deinem Nachbarn, Jesus liebt dich. Ist amtlich, ist wirklich, er ist für jeden Einzelnen für euch gekommen und für euch gestorben, Geschwister. Und deshalb ist eins ganz wichtig. Das ist ein großer Irrtum. Viele Menschen denken, es sei stolz, wenn sie denken, ich bin großartig. Das ist kein Stolz, du bist großartig. Einer glaubt, ach, ich habe Hoffnung, ich versuche es nochmal. Du bist großartig. Jesus ist tatsächlich für dich gekommen und wäre für dich gestorben. Ist das nicht großartig? Stolz ist, wenn du denkst, du bist großartiger als deine Mitmenschen. Ein stolzer Mensch ist immer ein Mensch, der denkt, er kann alles alleine. Er braucht weder Gott noch seinen Mitmenschen und deshalb lebt er so in seinem eigenen Saft und denkt so, ich bin allgenugsam. Ein demütiger Mensch weiß, ich brauche Gott. Ein demütiger Mensch weiß, ich brauche meinen Nächsten. Denk doch mal darüber nach, was du heute bist, was in deinem Leben Gutes entstanden ist, ist doch deshalb gekommen, weil irgendjemand sich in dich investiert hat. Als du auf die Welt kamst, waren Eltern oder vielleicht Pflegeeltern oder auf jeden Fall irgendjemand war da, der dich hochgepäppelt hat, sonst wirst du nämlich elendig gestorben. Irgendjemand hat investiert und dann hattest du, wie wir heute Morgen hier gesehen hast, wunderhübsche Lehrer. Die waren doch prächtig, die drei, ne? Und die investierten sich in dich und du hast Pastoren gehabt und Diakone gehabt und was auch immer. Du hast Leute gehabt, die sich in dich investieren. Und wenn du nur ein bisschen nachdenkst, dann wird dir das klar und in dir kommt eine Regung der Demut auf, die nennt man Dankbarkeit. Wer nicht dankbar ist, ist selten demütig und andersrum. Belehrbarkeit ist ein Zeichen von Demut. Es ist einfach schön, wenn man weiß, ich möchte Gott loben und preisen und ihm die Ehre geben. Es ist eine Kindlichkeit, wenn wir unsere Hände aufheben und sagen, Papa, ich brauche dich. Manche können das nicht. Ich war mal in einem christlichen Führungskräftekongress, da hat ein ganz interessanter deutscher Unternehmer über das Thema gesprochen, Demut. Und da ist er vor 3.500 Unternehmern, Medienleuten und Politikern auf der Bühne auf die Knie gegangen und hat gesagt, wenn ihr wollt, könnt ihr das doch auch mal machen, weil dem Demütigen gibt Gott Gnade. Und ich guckte so in die Reihen und ich sah, einige konnten nicht. Die Katholiken haben es da einfacher, die müssen laufen knien. Aber wenn es da nur eine Regel ist, weißt du, dann hilft es auch nicht. Es hat was mit dem Herzen zu tun. Und wenn du vom Herzen dich demütigen kannst, auf die Knie gehst, seine Hände ausstreckst, sagen, Papa, ich brauche dich, dann ist das wahr. Du brauchst Gott. Es bedarf Gott, um ein gottseliges Leben zu leben. Es bedarf Gott, um Gnade zu empfangen. Und deshalb ist es so wichtig, Geschwister, dass wir mit dieser Haltung rumlaufen und uns entscheiden innerlich dafür, sagt, ich möchte ein demütiges Herz haben. Und das üben wir als Menschen untereinander, weil nicht alle Menschen sind gleich. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gemerkt habt. Da gibt es Männer und da gibt es Frauen und noch was anderes und vielleicht auch nicht. Und jedenfalls sind die alle anders. Und die sind komisch. Und dann einfach zu sagen, aber ich lasse deinen Wert stehen, ich lasse deine Würde stehen. Ich bin bereit, mich einzuordnen, mich unterzuordnen. Auch bei den Wunderlichen, sagt Petrus mal. Dann ist das eine Haltung, die du hast und die zieht Gnade an. Das war der erste Punkt. Zweiter Punkt. Den habe ich gefunden in Epheser 4, Vers 29. Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Geschwister, Herr Jesus sagt mal in Markus 4, achte auf das, was du hörst. Warum? Weil das ist wie im Computer, garbage in, garbage out. Also wenn du ständig Schrott hörst und nur schlechte Nachrichten, und die Medien meinen ja, dass nur eine schlechte Nachricht eine gute Nachricht ist. Wenn du also ständig schlechte Nachrichten hörst, du musst dich nicht wundern, wenn du dann schlechtes Zeug redest, wo keine Gnade drin ist. Aber wenn du dir gute Nachricht reintust, wenn ich mal nicht schlafen kann, schmeiß ich mir Bibel an. Das ärgert den Teufel immens. Weil der Geist Gottes baut durch das Wort Gottes meinen Geist auf. Und dann höre ich gute Sachen, weil wir glauben nicht an Fake News, wir glauben an das Evangelium. Wir glauben an gute Nachricht. Halleluja. Wir haben gute Nachricht. Und die gute Nachricht ist wert, gehört zu werden, gepredigt zu werden. Und das tue ich mir rein. Mindestens dreimal täglich, das brauche ich. Warum? Weil das verändert meine Sprache. Und ich kann dann mit meiner Sprache nicht zetern und fluchen und mitkrähen mit all denen, die immer alles sagen, wird sowieso alles schlechter, sondern ich kann mit meiner Sprache Atmosphäre prägen. Wisst ihr das? Habt ihr gelesen in Sprüche 18, dass Leben und Tod in der Gewalt der Zunge liegen? Das heißt, du kannst auferbauen. Geschwister, ich gebe euch jetzt gleich noch eine Aufgabe mit. Bevor ihr heute aus diesem Gottesdienst nach Hause geht, bitte tut, was in der Bibel steht. Gibt es irgendein Lob? Gibt es irgendeine Tugend? Dem denket nach, das erwägt. Lass bitte den heutigen Morgen nicht vorbeigehen, ohne dass du wenigstens ein einziges Kompliment irgendjemand gesagt hast. Können wir es verabreden? Mach das mal, rede mal Gnade. Geh mal zu Aldi an die Kasse und die hängt da rum wie ein Schluck Wasser in der Kurve hinter ihrer Plexiglasscheibe. Die braucht Ermutigung, die Frau. Meistens sind es ja Frauen. Du musst denen einfach mal was Gutes sagen. Ich versuche es manchmal mit so, wie, kann ich den Preis noch ein bisschen runterhandeln? Natürlich nicht, weiß ich ja auch. Aber die fangen meistens an zu lachen, ja. Und dann kommt irgendeine flapsige Antwort und schon hast du die Atmosphäre geändert, weil die hängt doch nur an ihrem, meine ich, so intelligent ist der Job nicht. Und wenn du dann was Positives sagst, Mensch, sie sehen immer gut aus, oder was sie da anziehen, das kleidet sie gut, oder wie lange noch bis Feierabend, oder irgendwie sowas. Du wirst merken, du kannst durch deine Gnade, die du sprichst, Gnade erhöhen und etwas aufbauen. Das krasse Gegenteil kennen wir alle. Der Vater, der zu seinem Sohn sagt, aus dir wird nie was. Was soll aus dem werden? Aber wir Deutschen haben da eine Neigung. Wir können auch tot in unser Leben reinquatschen. Wir können es so komisch benehmen. Ich schaffe das nie, ich kann das nicht, daraus wird nichts, ich werde immer dümmer. Ich kann mir rein nichts mehr merken, Schande über mich. Meine Schmerzen werden nie aufhören. Nach deinem festen Glauben wird es geschehen. Macht das nicht, quatscht nicht tot in euer Leben, sondern nehmt die Verheißung Gottes und sprecht die Verheißung Gottes. Manchmal fühlt man sich schwach. Das ist auch erlaubt. Aber die Bibel sagt, der Schwache sage... Ist das eine Verheißung Gottes oder nicht? Heißt das, du darfst dich nicht schlapp fühlen? Quatsch. Gerade wenn du dich schlapp fühlst, musst du sagen, ich bin stark, aber das ist ja nicht meine Stärke, ich bin stark in der Macht seiner Stärke. Deshalb kannst du dich schwach fühlen, aber du weißt, eigentlich bin ich stark, nicht wegen mir, wegen Jesus. Und schon sprichst du Gnade. Sag doch mal eine Halleluja. Das ist so wichtig. Sprech Gnade in das Leben deiner Mitmenschen. Halleluja. Also, falls ihr mich loben wollt, ich habe da auch nichts gegen. Falls du lange keine Prophetie hast, fang mal an, über dich selbst zu weissagen. Jetzt kein Blödsinn. Aber fang mal an, die Worte Gottes über dir zu weissagen. Erinnere dich mal an, was Gott schon über dir gesagt hat. Wiederhol das mal, sprech das mal aus. Hallo, habe ich hier aufmerksame Zuhörer? Ist ganz wichtig, was ich euch hier sage. Sprech die Verheißungen Gottes. Mach dir mal ein Kompliment. Sag nicht, ich bin immer der Hauptdarsteller vom letzten Kindhop. Sag mal, was dir gelingt. Sprich positiv. Und dann fang auch zu sehen, wo ist das Schöne bei deinen Mitmenschen und sprich das aus. Fang an, Gott zu loben. Da ist eine Menge, was man Positives sagen kann, oder? Ist Gott immer noch gut? Ich verrate euch mal was. Ich weiß, dass Gott heute Morgen sogar gut drauf ist. Er freut sich. Halleluja. Gnade sprechen. Drittens, jetzt wird es komplizierter, Römer 5, Vers 17. Denn wenn infolge der Übertretung des einen der Tod zur Herrschaft kam durch den einen, wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade, das ist das, was wir wollen, und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus. Geschwister, das fällt uns Deutschen unglaublich schwer. Wir können nicht empfangen. Wir meinen immer noch, irgendwas rödeln zu müssen, auch bei Gnade. Das ist komisch. Manche Leute sagen, Herr, kann ich nicht bitte noch erstmal ein bisschen was leisten, damit ich dann Gnade empfange und Gerechtigkeit empfange? Wenn ich jetzt jemand auf den Fuß trete, soll es richtig wehtun, weil wenn du das betest, bist du auf dem Holzweg. Du kommst nicht weiter, du kannst machen, was du willst. Die Gnade erhöht sich nicht über deinem Leben, wenn du sie nicht einfach nur empfängst. Es fällt schwer, aber ich frage mal, wer von euch ist von Neuem geboren? Ist irgendjemand hier, der von Neuem geboren ist? Doch, tatsächlich. Woher weißt du, dass du von Neuem geboren bist? Der Heilige Geist hat es dir erzählt, das ist sehr gut. Und was hast du dazu getan? Nichts, du hast nur Ja gesagt. Komisch, bei der Wiedergeburt, da schnallen die Christen das, ja. Das ist so, ich weiß, in dem Moment, wo ich mein Vertrauen auf Christus setze und sein Wort, was er für mich getan hat, da weiß ich, er hat alles getan. Stimmt das? Und was ich nur mache, ist einfach nur Ja sagen zu dieser ausgestreckten Hand und sage, ich nehme die Gnade, ich empfange sie. Gnade um Gnade, sagt Johannes. Gnade um Gnade. Und jetzt leben die Christen eine Zeit lang und plötzlich sagen sie, ja, jetzt möchte ich gerne die Geistestaufe, jetzt möchte ich gerne dies und das und das. Und dann rödeln die und fasten, bis sie so dünn sind, dass sie in der Dusche hin und her laufen müssen, um nass zu werden. Und dann stehst du da und sagst, das ist doch der Hammer. Du musst das empfangen. Ja, wie empfängt man das? Im Glauben. Genauso, ich setze meine Erfahrungen nicht als die erste Priorität, sondern ich setze, was Gottes Wort sagt, als erste Priorität. Darauf stelle ich mich. Und plötzlich passiert's. Wow, Hammer. Großartig. Geschwister, ich rede hier nicht von Heiligung. Natürlich, wenn Christus dich in eine besondere Aufgabe ruft und dir Dinge sagt, die für deine Heiligung wichtig sind, großartig, dann mach das auf jeden Fall. Ich rede jetzt einfach von Gnade empfangen. Da kannst du nichts rödeln. Du kannst nur sagen, danke, ich nehm's. Seid ihr offen für viertens? Zum Beispiel im Römerbrief, im 12. Kapitel oder auch 1. Korinther 12 oder andere Stellen, da steht etwas geschrieben von Gnadengaben und Gnadenberufungen. Geschwister, und wenn ihr in irgendeiner Weise Gnade erhöhen wollt, dann ist das ganz wichtig, dass ihr eure Gnadengaben kennt, eure Gnadenberufungen kennt und dass ihr darin operiert. Römer 12, wer da leitet, der soll das in der Leitung tun. Wer vorsteht, soll das mit Eifer tun. Wer Barmherzigkeit übt, soll das mit Freudigkeit tun. Das ist eine Anregung, die Gnadengaben, die bei dir vorhanden sind, zu investieren. Manche Leute denken, sie haben nur ein Talent. Die stehen besonders in der Gefahr, ihr Talent zu vergraben. Mach das nicht. Setz das eine Talent ein, weil alles, was Gott dir gibt, hat die Fähigkeit zu wachsen und sich zu multiplizieren. Also hab nicht Trauer, dass du nur diese eine Gabe hast und die anderen haben so viele. Ich weiß, der Eckart hat 20 oder 30 oder 40. Und da stehst du immer da und sagst immer, oh, wie der Eckart. Das ist immer so komisch, dass immer Leute hinterhergeiern hinter den Gnadengaben von anderen Leuten. Das gibt Leute, die können so schräg singen, dass die Glasscheiben rausfallen, aber die wollen unbedingt im Lobpreis dienen. Da stehst du immer da, was soll denn der Quatsch? Ich meine jetzt hier keinen, der hier oben stand, das war alles hübsch, ja. Aber es gibt, das ist nur ein Beispiel, was ich jetzt ich kenne euch ja nicht gut genug, um jetzt irgendwie auf dem Fettnäpfchen zu latschen, obwohl wir sollen ja einen gesalbten Gang haben. Aber es ist nicht gut. Geier nicht nach Gaben, die nicht deine sind. Du kannst nicht in Sauls Rüstung kämpfen, das schaffst du nicht. Du musst mit deinen Gnadengaben, und deshalb ist Gemeinschaft der Heiligen so wichtig, dass wir einander zusprechen, wo passiert Gnade, wenn du irgendetwas tust? Macht das in euren Kleingruppen. Das könnt ihr sogar beim Männer-Wellness-Treffen machen. Da könnt ihr miteinander reden und sagen, sag mal, ich habe eine Frage, die bewegt mich wirklich. Ich möchte gerne wissen, wo spürt ihr Gnade, wenn ich etwas mache? Und dann kannst du doch sagen, ja, also wenn du singst, dann schalte ich mal mein Hörgerät aus. Aber für die Technik, du bist der beste Fummler, den es da gibt. Oder was immer, ja. Sag doch mal, was, was rauskommt. Das gibt Leute, die sagen, oh nein, wenn ich meine Gnadengabe einsetze, dann denken die anderen, ich bin arrogant und ich bin stolz. Das Gegenteil ist der Fall. Wenn du deine Gnadengabe nicht einsetzt, dann bist du stolz. Weil in 1. Petrus 4, Vers 10 steht geschrieben, je nachdem jeder eine Gnadengabe empfangen hat, dient einander damit als gute Verwalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Geschwister, wenn ihr eure Gnadengaben nicht einsetzt zum Dienst für andere, werden sie verkümmern. Der Herr wird kommen und sagen, was hast du gemacht mit deinem Talent? Und dann kannst du sagen, oh, ich habe es ganz tief verbuddelt mit einer Kalaschnikow darauf gestanden und gewartet, dass es keiner klaut. Der Herr wird nicht begeistert sein. Aber dem, der gewuchert hat, der ausgesät hat, der investiert hat, da sagt der Mensch, ich setze dich noch über viel mehr. Halleluja. 1. Korinther 12, Vers 2. Jeden aber wird das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Geschwister, es ist notwendig, dass wir diese Gnadengaben entdecken, empfangen. Und deshalb redet miteinander und sagt, wo spürt ihr Gnade, wenn ich irgendwas mache? Der Vorteil ist, ich glaube, Gott hat mir eine Gnadengabe zum Lehren gegeben. Und wenn ich das tue, wenn ich lehre, dann hoffe ich, dass ihr gesegnet seid. Und wenn ich dann sehe, da sitzen Geschwister, die sich das reinsaugen, was ich sage, was meinst du, wie mich das segnet? Das heißt, der Segen vermehrt sich, Gnade vermehrt sich, wenn wir in unseren Gaben operieren. Und die Gaben lösen dann mehr Gnade aus für die Gesamtheit. Amen. Jetzt kommt der fünfte Punkt. Ich habe noch nie so schnell gepredigt, aber ich will ja gehorsam sein. Ist ja auch Gnade, wenn man gehorsam sein kann. Der fünfte ist der schwerste Punkt. Ich lese euch mal Galater 5, Vers 4 vor. Dort hat Paulus geschrieben an die Galater, ihr seid losgetrennt von Christus, die ihr durchs Gesetz gerecht werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Also, dies kann ich nicht empfehlen. Unser Thema war mehr Gnade. Hier ist also das Krasseste, was dir passieren kann. Du fällst komplett aus der Gnade. Geschwister, bitte merkt auf, hier steht nichts von Sünde. Es hat nichts mit Sünde zu tun, es hat was mit deiner theologischen Haltung zu tun, mit deinem Grundglauben zu tun. Du kannst also festlegen, ob du Gnade abschneidest oder ob du Gnade ermöglichst in deinem Leben, indem du auf deine Theologie achtest. Es hat ganz wenig mit Benehmen zu tun. Aus Gnade fallen hat vielleicht nicht mal etwas damit zu tun, ob wir in den Himmel kommen oder nicht, sondern in welcher Qualität wir hier schon leben. Du kannst den Zutritt zum Gnadenfluss in deinem Leben blockieren, wenn du durch Gesetz gerechtfertigt werden möchtest. Bei den Galatern war das so, die haben das Evangelium gehört, haben das geglaubt und fanden das gut. Und dann kamen Leute vorbei und haben gesagt, oh, wenn du wirklich gerettet sein willst, musst du dich noch beschneiden lassen. Das ist in Deutschland der seltenste Fall. Wir haben das nicht so mit Beschneidung. Aber wir haben jede Menge andere religiöse Übungen. Wir sind merkwürdig religiös. Religion bringt nie Freiheit. Jesus bringt Freiheit. Ich bin kein religiöser Mensch, ich folge Jesus nach. Das ist ein Riesenunterschied. Weil religiöse Menschen mit Bremborium und so fort, vergiss es. Es ist die schlichte Nachfolge Christi. Und wenn einer kommt und sagt dir, ja, aber du musst noch das machen, du musst noch das machen und dann wirst du gerettet werden. Nee, das stimmt nicht. Ich habe nur eine Chance, gerettet zu werden und das ist das, dass Christus meine Gerechtigkeit ist. Christus ist meine Gerechtigkeit, nicht meine religiöse Übung. Und wenn ich ein Gerechter bin, dann sagt Sprüche, dann kann ich sogar 7-mal fallen, weil der Gerechte, die anderen nicht, aber der Gerechte, der kann 7-mal fallen und steht immer wieder auf. Warum? Weil meine Gerechtigkeit kommt nicht von mir. Und ich versuche sie auch nicht durch irgendwelche religiösen Übungen herbeizuführen. Das hat mit dem Punkt 3 ein bisschen Ähnlichkeit. Also verrückterweise, früher habe ich immer gedacht, im Fleisch wäre ich, also wenn ich im Fleisch wandle, dann wäre ich jemand, der sündigt. Aber im Galater heißt es plötzlich im 3. Kapitel, seid ihr so unverständlich im Geist, habt ihr angefangen und wollt es nun im Fleisch vollenden. Das heißt, im Fleisch ist jemand, der versucht, durch Gesetz gerechtfertigt sein zu wollen. Hä? Moment mal, fleischliche Christen, das sind doch die, die ins Kino gehen. Während sie dann Film gucken, rutschen sie aus dem Stuhl in die Ungnade. Ich glaube das nicht. Ich glaube das nicht. Aus der Gnade fallen heißt, wenn ich denke, durch meine Gerechtigkeit gerechtfertigt zu sein. So, wie kann ich rausfinden, ob mein Herz verführbar ist in das Problem der Galater? Ich biete euch eine Frage an, die könnt ihr nur selbst beantworten. Prüft das mal für euch selbst. Wie viel Zeit, wie viel Prozent eurer Gedanken, eurer Fantasien verbringt ihr damit, was andere über euch denken, eure Performance, euer Benehmen? Wenn ihr das macht, werdet ihr immer in der Heuchelei landen und Heuchelei ist unglaublich anstrengend. Weil Heuchelei ist, du musst immer eine Fassade aufbauen, die du nicht bist. Das ist das Gegenteil von Demut. Heuchelei bringt überhaupt nichts. Wenn du viel Zeit damit zubringst, was andere von dir denken, wie dein Benehmen ist, ob du alles richtig machst, ob du perfektionistisch und so fort, dann könntest du in Gefahr stehen, religiös zu sein. Achte mal andererseits darauf, wie viel Zeit verbringst du damit, über die Verheißungen Gottes nachzudenken, über Träume, über Visionen, über die Dinge des Reiches Gottes. Wird sein Reich kommen? Wird sein Wille geschehen? Geschieht er in meinem Leben? Wünsche ich mir, dass sein Reich kommt? Dann merkst du so ein bisschen, die Frage kann ich nicht für dich beantworten, das musst du selber machen. Aber du kannst es prüfen in dir selbst. Und Geschwister, wenn ich jetzt sage, achte darauf, dass dein Herz voller Verheißungen Gottes ist, voller Träume, voller Sehnsucht nach dem Schönen, was Gott uns verheißen hat. Verlass dich auf sein Wort, verlass dich auf das, was er getan hat. Wenn ich das sage, dann rede ich übrigens nicht Faulheit das Wort. Weil Paulus sagt mal im 1. Korinther 15, ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Und dann hält er plötzlich inne und sagt, aber stopp, Moment, nee, das war ja gar nicht ich. Das war die Gnade in mir. Das heißt zu Deutsch, wenn du wirklich in Gnade lebst, bist du kein fauler Sack. Sondern wenn du in Gnade lebst, merkst du das daran, dass du viel tun kannst. Und jetzt kommt der Punkt, ohne auszubrennen. Weil die Power kommt von Jesus. Und das ist gnadenvoll. Du siehst manchmal Leute, die können drei Sachen gleichzeitig machen. Der Hammer. Meistens sind es Frauen. Aber es gibt auch ein paar Ausnahmen. Und da denkst du, wenn der so weitermacht, nächstes Jahr ist der fertig. Und der läuft 20 Jahre, 30 Jahre. Hä? Schiffbruch, gesteinigt, ausgepeitscht, mit dem Korb runtergelassen. Paulus, und du tickst immer noch? Jo, Gnade. Also, unglaublich. Und da gibt es andere, die müssen Bleistift hochheben und brennen aus. Ja? Das hat was damit zu tun. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir voll aus der Gnade leben. Und deshalb ist es wichtig, guck mal, fang an, Gott zu danken für die Offenbarung, für die Kraft des Evangeliums, dass du hören darfst, dass du glauben darfst, dass du gerechtfertigt bist durch ihn. Alles, was du dann tust, tust du dann aus Dankbarkeit Jesus gegenüber und nicht, weil du es musst oder weil du religiöse Übungen abhältst. Halleluja. Also, jetzt gebe ich euch die 5 Punkte nochmal mit, damit ihr es in euren Hauskreisen durchsprecht, durchbetet in euren Familien. Und wirklich, wenn ich nächstes Jahr wiederkomme, will ich noch mehr Gnade hier in der Gemeinde sehen, falls ich wiederkommen darf. Das wäre ja auch Gnade. Erstens, seid demütige Menschen qua Herzensentscheidung. Habt einen gesunden Selbstwert, seid dankbar, seid belehrbar. Zweitens, hört Gnade und sprecht Gnade. Drittens, empfangt Gnade, nehmt an, Gnade um Gnade. Geht davon aus, dass unser Gott wirklich gnädig ist. Viertens, wenn ihr Gnadengaben empfangen habt, dann setzt die ein, haltet das nicht zurück. Seid nicht neidisch auf andere Gnadengabe, setzt eure Gnadengabe ein. Und fünftens, lebt im Geist, lebt im neuen Bund. Vertraut darauf, Jesus hat alles getan. Es ist ausreichend, was am Kreuz passiert ist. Jesus hat gesagt, es ist vollbracht. Und damit ist alles vollbracht. Amen.